Brain Gain statt Brain Drain, also Köpfe gewinnen statt Köpfe verlieren, das war das Motto, das die Bundesbildungsministerin vor ein paar Jahren erfand, um junge, vielversprechende Forscher in Deutschland zu halten oder wieder zurückzuholen aus dem Land, wo die meisten ihr Heil suchen, nämlich den USA. Einer, der zurückkam, ist der Chemiker Stefan Hecht. Seine wissenschaftliche Karriere begann als Teilnehmer von Jugend forscht. Da hat er als Schüler noch untersucht, welche chemische Reaktion Glühwürmchen zum Leuchten bringt. Seither hat Stefan Hecht an der Humboldt-Universität hier in Berlin studiert, war in Berkeley und forscht jetzt an der Freien Universität Berlin. Und gerade wurde er, 30 Jahre alt, von der Zeitschrift Technology Review des Massachusetts Institute of Technology auf die Liste der sogenannten 100 Top-Innovatoren gesetzt. Stefan Hecht ist jetzt bei mir im Studio. Herr Hecht, wie verdient man sich die Auszeichnung Top-Innovator?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich wird man davon genauso überrascht, also positiv überrascht. Aber es handelt sich dabei um einen Selektionsprozess, der von einer Kommission geleitet wird, die sich aus Wissenschaftlern zusammensetzt, aus Investoren in neue Technologien und natürlich in Entrepreneuren, also Leuten, die Startup-Firmen gründen. Und die picken sich dann in einem Prozess, der wohl ein Jahr dauert, unter vielen hundert Leuten, dann die 100 Leute raus, die unter 35 sind und die kreative Forschung betreiben beziehungsweise innovative Produkte entwickeln.
Sprechen wir ein bisschen über Ihre Forschung, über das, was Sie machen. Sie sind Fachmann für kleine Dinge. Sie befassen sich mit Makromolekülen. Woran arbeiten Sie speziell?
Also um es anschaulich zu erklären, wir probieren unsere Expertise in der Chemie zu nutzen. Wir sind ja Chemiker, um Moleküle aufzubauen, die schon größere Moleküle sind, aber dennoch sehr klein sind, also im Nanometerbereich, das heißt Billionstel Meter. Sie können die natürlich nicht mit Ihrem bloßen Auge sehen. Und diese Moleküle sollen dann spezifische oder bestimmte Formen annehmen und auch bestimmte Funktionen übernehmen, als Bausteine dienen, um größere Strukturen aufbauen zu können, aber die eben im Nanometerbereich sind. Das ist ja die Triebkraft der Nanotechnologie, ist ja die fortschreitende Miniaturisierung, also das immer kleiner machen. Und man ist da in den letzten Jahren an einem Paradigmenwechsel angekommen. Man probiert jetzt diese immer kleineren Strukturen nicht mehr mit physikalischen Methoden sozusagen aus einem großen Material herauszufräsen, sondern man probiert sie mit kleinen Bausteinen, die eben aus der Chemie kommen, aufzubauen, im sogenannten Bottom-up-Ansatz. Und damit beschäftigen wir uns.
Ist das reine Grundlagenforschung oder ist diese Arbeit schon anwendungsorientiert?
Also das ist reine Grundlagenforschung. In der Hinsicht war ich schon ein bisschen überrascht über diese Ehrung, die ja auch ein gewisses Anwendungspotenzial verspricht. Es ist aber reine Grundlagenforschung. Wir probieren wirklich neue Substanzklassen oder neue Moleküle zu synthetisieren, die einmal in der Zukunft diese Funktionen übernehmen können, sind dabei aber, wie gesagt, doch noch sehr weit entfernt von einer Anwendung, muss ich ganz offen gestehen. Und es ist auch sehr wichtig, dass diese Grundlagenforschung nach wie vor stattfindet. Das möchte ich hier betonen, weil natürlich in unserer Gesellschaft mit zunehmenden kürzeren Budgets und Kürzungen es dazu kommt, dass immer schneller auf ein Resultat geschaut wird, sowohl in den Firmen als auch jetzt in der Universitätslandschaft teilweise. Und das halte ich für einen verheerenden Trend, weil natürlich gerade auch eine unbekümmerte, naive Grundlagenforschung sehr wichtig ist, um langfristig neue Forschungsfelder aufzustoßen.
Gibt es denn dennoch Interesse von Seiten der Industrie ganz speziell an Ihrem Projekt? Kommt man da schon auf Sie zu?
Also hat es bis jetzt noch keine Annäherungsversuche gegeben. Ich denke, dass die Industrie solche Sachen verfolgt, aber doch eher erst zu einem sehr späten oder zu einem späteren Zeitpunkt einsteigt, kann ich auch völlig verstehen, weil die Ressourcen auch knapp sind. Also wir sind wirklich rein akademisch bis jetzt.
Sie haben, ich habe es erwähnt, in Berkeley in den USA gearbeitet und sind nach Deutschland zurückgekommen, weil Sie ein umfangreiches Forschungsstipendium hier bekommen haben. Wären Sie denn ohne dieses Stipendium wiedergekommen oder sind die Arbeitsbedingungen in Amerika doch viel besser?
Also ich bin natürlich nicht nur wegen dieses Stipendiums hierher gekommen, sondern auch besonders aus privaten Gründen, weil es natürlich diese beiden Komponenten ja irgendwie das Leben bestimmen. Es ist ja nicht nur die Forschung allein. Ich halte die Forschungsbedingungen in Amerika generell doch noch viel besser, aber man kann in Deutschland nach wie vor sehr gute Forschung machen. Es ist eine sehr gute Ausstattung vorhanden. Es sind vor allen Dingen noch, muss ich dazu allerdings sagen, ich habe da ein bisschen Befürchtung, es sind noch sehr gute Studenten hier, eindeutig im Durchschnitt wesentlich besser als die amerikanischen Studenten, mit denen man ja dann auch arbeitet. Und im Endeffekt sind es ja die Studenten, die ja auch die Arbeit verrichten, sodass ich eigentlich ohne große Gewissensbisse nach Deutschland gekommen bin. Und natürlich war diese Finanzierung ein besonderer Leckerbissen oder Happen.
Gut, diese Finanzierung ist etwas, in deren Genuss einige kommen, einige besonders vielversprechende Forscher, wie zum Beispiel Sie. Bei anderen sieht das weniger gut aus. Könnte denn Deutschland mehr tun, um auch jetzt nicht nur Spitzen zu fördern, sondern in der Breite das Angebot so attraktiv zu gestalten, dass es mit Amerika konkurrieren könnte?
Also ich denke, Sie sprechen hier ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft generell an, dass meines Erachtens die Stellung zur Technologie oder zum Wissen generell, zur innovativen Forschung, zur Forschung und Entwicklung überdacht werden muss, dass in unserem Lande zwar jetzt Diskussionen anlaufen, um Universitätsstrukturen zu reformieren und so weiter. Und ich halte das für sehr wichtig. Es wird zum ersten Mal seit langen Jahrzehnten eigentlich über Elitenförderung gesprochen. Aber was wichtig ist, ist, dass wirklich noch mehr Geld da reingepumpt ist, wenn man sich das Verhältnis von Subventionen für tote Technologien, die in unserem Lande geleistet werden, zu dem Verhältnis von Forschung und Entwicklung anguckt, dann ist das einfach im falschen Verhältnis. Das ist einfach völlig zukunftstötend und da muss sich starke Veränderungen ergeben. Eine andere Sache, die mir auffällt, ist, dass eben die Strukturen in Amerika sehr darauf hingeschnitten sind für junge Leute. Es gibt Perspektiven für junge Leute, den sogenannten Tenure Track. Wenn jemand seine eigene Karriere anfängt, dann hat er eine Perspektive an dieser Einrichtung. Das gibt's in Deutschland nach wie vor nicht, auch nicht durch die Juniorprofessur geschaffen. Die große Kritik an diesem Instrumentarium von Frau Buhlmann. Und des Weiteren ist in Amerika aufgrund dieser Möglichkeit auch eine, finde ich, in frühen Jahren gibt es mehr Gruppen, die wirklich interdisziplinäre Forschung machen können. Und die meisten Technologien kommen heutzutage aus interdisziplinären Arbeiten.